Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Achtung, Achtung, Kollege Augstein, Achtung, Achtung. Das hier ist der letzte Podcast, der letzte unserer kleinen Podcasts vor dem Weltuntergang.
Was?
Weil am Montag wird Donald Trump als Präsident der USA eingeschworen und dann ist echt Schluss mit lustig. Dann ist das Ende von allem. Und das meine ich jetzt vergleichsweise ernst.
Ah, das Ende von allem, das Ende von allem. Das Gute ist, da kann ich sozusagen aus Prinzip widersprechen. Erstmal hallo Blome, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts. Das ist so nicht, wie Sie sagen, die Welt wird nicht untergehen, die Welt wird sich weiter drehen. Ja, es ist schon so, wie Vicky Neandros ihrer Zeit gesungen hat. Was kann mir schon geschehen? Und außerdem hat Donald Trump, bevor er überhaupt ins Amt gekommen ist, ja schon etwas Gutes gemacht. Er hat den Gaza-Krieg beendet und als nächstes wird er den Ukraine-Krieg beenden und dann werden sich die Leute alle nochmal am Kopf kratzen und sagen, ist ja irre.
Der die Erde ist eine Scheibe.
Der guck mal. Wahnsinnige bewirkt Gutes. Wie passt das zusammen?
Also, das haben sie jetzt so leicht hinterhin getuscht, so wie das Donald Trump auf seinem sozialen Wahrheitskanal, wie er das ja nennt, seinem Privat-Twitter, auch macht, dass er sagte, mit dem einen Satz, in den nächsten Tagen irgendwann, da werden auch Geiseln freikommen. Und daraufhin kniete die halbe Welt nieder und offenkundig gehören sie zu dieser Hälfte der Welt und sagte, Donald, du hast uns den Frieden im Nahosten geschenkt. Das finde ich in einer Form, ehrlich gesagt, ganz schön perfide, quasi zu beanspruchen, eine hochkomplexe, mit zig Akteuren super kompliziert zusammengebaute Regelung, die über Monate verhandelt wurde, weil sie eben so kompliziert ist, weil die Kontrahenten sich so gar nicht vertrauen. Israel, der Premierminister dort und die Hamas und all die drumherum stehen. Das quasi mit dem Fingerschnippen erledigt haben zu wollen, das zu behaupten, ist eine bodenlose, menschenverachtende Frechheit, dass es mich wirklich anwidert. Und das darauf steigen Sie jetzt an und sagen, guck mal, der kann ja auch Gutes bewirken.
Sie sind so naiv, eine Frechheit. Sie sind so naiv, dass Sie glauben, dass es ein zeitlicher Zufall ist, dass Sie sich ausgerechnet jetzt geeinigt haben.
Nein.
Das ist doch nicht Ihr Ernst.
Nein, es ist kein zeitlicher Zufall. Genau. Ich kann Ihnen genau erklären, woher das kommt.
So.
Da lernen Sie was.
Jetzt haben
Sie haben die Chance, was zu lernen.
Sie haben eben geredet. Und dann, wenn Sie jetzt nicht die
Gelegenheit.
Stopp. Podcast-Hörerinnen und Hörer hassen es, wenn Podcaster, so wie Sie und ich, immer sich ins Wort fallen. Die Leute hassen es zu Recht. Sie haben geredet, jetzt rede ich. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie sich Ihren eigenen Podcast machen, ohne mich. Der heißt dann
super
nur Blome.
Idee. Super
und da hören weniger als die Hälfte der Leute zu. Denn wir sind
die bessere Hälfte. Ich bin die bessere Hälfte von uns
beiden. Jetzt halten Sie doch mal die Klappe, verdammt nochmal. Menschenskinder. Die Wahrheit ist, dass Biden immer nur gedroht hat, Netanyahu hat immer nur gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, die Krankenhäuser in Gaza zu bombardieren, dann könnte es wirklich sein, dass ich darüber anfange nachzudenken, dir vielleicht weniger Waffen zu liefern. Das war praktisch die härteste Drohung von beiden. Da hat Bibi nicht mal mehr mit den Mundwinkeln gezuckt vor Lachen, sondern hat einfach weiter Krankenhäuser in Gaza bombardieren lassen. Bei Trump ist es anders. Bei Trump ist es so, dass er nicht weiß, ob der das nicht wirklich macht. Es könnte nämlich sein, dass Trump tatsächlich ihm einfach den Waffenhahn zudreht. Erstens. Zweitens hasst Netanyahu Biden und ärgert ihm natürlich richtig. Er gibt ihm nochmal einen richtigen Tritt in die Eier, indem er sagt irgendwie so, weißt du, du gehst jetzt weg, aber als Gastgeschenk für den neuen Präsidenten höre ich auf, Krankenhäuser in Gaza zu bombardieren. Auf diese Weise hat Trump natürlich indirekt schon diesen Frieden bewirkt, den Biden nicht bewirkt hat. Und übrigens Scholz und Baerbock auch nicht, denn die haben dort auch auf ganzer Linie versagt in diesem Krieg.
Naja, ich glaube, jemand, der gar keinen Einfluss hat, kann nicht auf ganzer Linie versagen. Insofern würde ich da mal Scholz und Baerbock ausnehmen. Aber zugetan haben sie zu diesem Deal natürlich vergleichsweise gar nichts. Völlig richtig. Aber sie haben es ja am Wickel. Der israelische Premier hat diesen Deal, dieses Ende, vorläufige Ende dieser Auseinandersetzung und den diplomatischen Triumph, in Anführungsstrichen, den es bedeutet, nicht mehr dem scheidenden Präsidenten Joe Biden gegönnt, der ihn die ganze Zeit unterstützt hat. So ein ruchloser, charakterloser Lurch, Entschuldigung, ist der israelische Premier eben politisch betrachtet, weil er das nicht will. Und damit erinnert er mich an das iranische Ayatollah-Regime, ehrlich gesagt, die ja Geiseln in der amerikanischen Botschaft in Teheran genommen hatten nach dem Machtwechsel hin zu Ayatollah Khomeini, 50 Jahre oder mehr ist das zurück, und dann erst nicht Jimmy Carter, der die ganze Zeit verhandelt hatte, diese Geiseln wieder freizukriegen, diese Geiselfreilassung gönnten, sondern seinem Nachfolger. Und das erinnert mich ernsthaft daran. Man soll jetzt Iran und Israel nicht miteinander vergleichen, das führt zu nichts. Aber trotzdem, es ist zu sagen jetzt, und darauf wollten Sie ja hinaus, guck mal, Donald Trump ist gar nicht so schlimm, der macht ja auch gute Dinge, ist wirklich... ist echt unterkomplex.
Nein, es passt Ihnen nicht ins Bild. Es passt sozusagen deshalb nicht in Ihr Politikbild, weil Sie natürlich denken wollen und auch denken müssen, dass so ein atlantischer Profi, ein Politprofi, Mitglied des politischen Establishments seit Jahrzehnten wie Joe Biden, doch zwangsläufig bessere Politik machen muss. Im Ergebnis ist das aber offensichtlich falsch. Denn im Ergebnis, also es kommt natürlich immer auf die Prämisse an, wie Sie das sehen, aber nach meinen politischen und moralischen Maßstäben war dieser Krieg, so wie die Israelis ihn geführt haben, schon seit geraumer Zeit falsch. Nicht von Anfang an, aber seit geraumer Zeit. Und natürlich hätte der Westen viel, viel mehr Druck auf Israel ausüben müssen. Und die Amerikaner haben den Hebel mit dem Geld und mit den Waffen. Die hätten den Krieg wirklich innerhalb von einer Woche beenden können, wenn sie es denn gewollt hätten. Die Stärke hatte Biden aber nicht. Trump ist es aber zuzutrauen, dass er sagt, ich meine das ernst, ich will, dass ihr aufhört, und zwar jetzt. Genauso wie es in der Ukraine ist. In der Ukraine, und ich sage nochmal, ich will daraus jetzt kein hier so populäres Thema machen. Ich will jetzt auch nicht polemisieren. Es kommt immer auf Ihre Prämissen an. Meine Prämisse ist, der Krieg in der Ukraine muss so schnell wie möglich enden, damit die Leute aufhören zu sterben und die politischen Probleme löst man später. Ich weiß, dass viele Leute das hier anders sehen. Aber Trump wird diesen Krieg, nach allem, was wir wissen, sehr, sehr schnell beenden. Biden war dazu nicht in der Lage, Scholz war dazu nicht in der Lage, auch Frau von der Leyen in Brüssel ist dazu nicht in der Lage gewesen. Trump wird dazu in der Lage sein. Was machen Sie daraus in Ihrem Kopf, dass sozusagen der Böse etwas Gutes schafft?
Moment, Sie haben es ja schon geframed, wenn man das neudeutsch so sagen darf. Biden, Scholz oder wer auch immer, seien nicht in der Lage gewesen, da Frieden zu machen oder Frieden herbeizuführen. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Präziser wäre, sie waren nicht bereit zu diesem Preis, den Wladimir Putin aufgerufen hat, einen solchen Frieden zu machen oder zu begleiten. Der Unterschied zwischen Donald Trump und Joe Biden ist doch nicht, dass der eine mächtiger ist als der andere, sondern dass Donald Trump offenkundig bereit ist zu sagen, okay, ein Fünftel der Ukraine gehört jetzt Russland. Das war Joe Biden nicht. Jetzt können Sie sagen, Fehler, 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 umsonst sind Menschen gestorben. Aber das ist der Unterschied zwischen den beiden. Der eine, Entschuldigung, ist ruchlos und dem einen, demselben, Donald Trump nämlich, ist die Ukraine in Wahrheit schnurzpiep egal. Und das war bei den anderen, die Sie genannt haben, eben nicht der Fall. Und das macht den großen Unterschied. Und die Zeche zahlen die Ukraine und die Europäer.
Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Gut auf den Punkt gebracht. Und da kommen wir jetzt sozusagen zu unserer Überleitung, weil wir beschäftigen uns jetzt ja auch gleich noch mit der AfD und mit Deutschland. Aber die Überleitung oder das Gelenk zwischen diesen Themen ist... schwierige These jetzt, ja, ich versuche es einfach mal. Es kann aber sein, dass populistische Politik auch Vorteile hat gegenüber der Establishment-Politik, weil die Establishment-Politik sich immer wieder in Situationen findet, wo sie sozusagen mit gefesselten Händen dasteht, wo sie aus ihren Traditionen nicht rauskommt, wo sie auch aus ihren institutionell vorgefertigten Bahnen nicht rauskommt, aus bestimmten Verhaltensweisen, die sozusagen eingeübt sind. Diese ganzen Probleme hat natürlich der populistische Politiker nicht, weil er sagt, mir scheißegal, was ich gestern gesagt habe und mir völlig wurscht, wie wir das seit 40 Jahren gemacht haben. Offensichtlich ist die Situation jetzt so und ich mache es jetzt einfach mal so. Ich weiß schon, es ist ein problematisches Argument, was ich jetzt bringe, aber es kann sein, dass die Establishment-Politik zu oft versagt hat in der jüngeren Vergangenheit vor großen Herausforderungen und deshalb die Populisten jetzt ihre Chance bekommen. Und Trump, meiner Meinung nach, hat sie jetzt schon einmal genutzt in Gaza und wird sie in der Ukraine auch nutzen.
Also, theoretisch haben Sie natürlich recht. Unberechenbarkeit an einem Pokertisch kann dazu führen, dass man das Spiel gewinnt. Ein Spiel. Unberechenbarkeit auf Dauer führt natürlich in den Abgrund. Und zwar mit allen, die einem folgen, beziehungsweise allen, die man mitreißen kann in diesen Abgrund. Das heißt, ja, natürlich kann auch ein populistischer Politiker, genauso wie eine blinde Henne, auch mal ein Korn finden. Und dann trinken. Aber Das halte ich nicht für eine belastbare Grundlage für eine Weltordnung beziehungsweise für ein halbwegs friedlich-schiedliches Auskommen unterschiedlicher Blöcke auf der Welt miteinander. Das heißt, Donald Trump wird das ein oder andere auch richtig tun, aber es wird immer aus Zufall sein und nicht aus Einsicht oder Erkenntnis. Es kann auch sein, dass sich bestimmte Interessen Donald Trumps, mehr Geld, mehr Macht, manchmal decken mit den Interessen der Europäer. Und dann ist das auch gut für die Europäer, dass er die mit so einem Bums dann durchsetzt. Aber es sind immer seine Interessen, es ist immer ein Zufall. Und so wird aus einer transatlantischen Partnerschaft so ein Zufallsding. So ein Blind Date.
Weiß ich nicht. Ich bin da.
Boah, ich bin heute in Topform.
Ja, aber jetzt mal ohne Spaß. Ich bin da gar nicht so sicher. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt schon in den Debatten über diese neue Trump-Präsidentschaft wir, also jedenfalls so wie ich das in den Medien so wahrnehme, und ich benutze jetzt mal dieses schreckliche Wort, weil ich hasse diese Formulierung, aber mir fällt gerade keine bessere ein, ja. Wir machen uns ehrlich. Ist ja echt ein widerliches Wort, wenn man denkt, das hat irgendwie sowas, so, wir machen uns nackig, wir machen uns ehrlich. Aber die Leute, die Europäer, die deutsche Politik ist gezwungen, von Lebenslügen sich zu verabschieden. Amerika zieht sich zurück. Wie stehen wir eigentlich zu Russland? Akzeptieren wir, dass die Welt sozusagen nicht nach den Prämissen irgendwie der Französischen Revolution und der Unabhängigkeitserklärung geführt wird, sondern nach imperialistischen Machtkriterien, ja, Russland, China, Amerika und so weiter. Also Ehrlichkeit. Das heißt, der Lügenpräsident Trump, das wäre die These für heute, der Lügenpräsident Trump führt in Wahrheit am Ende des Tages zu mehr Ehrlichkeit, weil sozusagen Leute wie Biden, von der Leyen, Scholz irgendwie große Profis darin sind, halt viel zu reden und Sachen zu verschleiern. Am Schluss weiß keiner mehr, was los ist. Und die Wirklichkeit und die Worte fallen immer mehr auseinander. Das ist bei Trump auf eine merkwürdige, dialektische Weise dann nicht so. Lustig, oder?
Also ich sehe schon, Augstein, in der Trockenmasse dieses Podcasts werden 10% mehr Thesen sein. Nicht schlecht, das ist wie bei quasi mehr 10% mehr Nüsse in Nutella oder so. Okay.
Kann Spuren von Thesen enthalten.
Genau, und wenn Sie thesenallergisch sind, dann sollten Sie diesen Podcast nicht genießen. Was heißt, dann können Sie ihn gar nicht genießen, weil dann kriegen Sie halt Pickel.
Das ist ganz lustig eigentlich.
Nein, jetzt mal Klammer zu. Also Sie haben gesagt, der Präsident der Lüge, der verlogene Präsident sorgt für Ehrlichkeit. Indem er Grönland annektiert oder Kanada zum 51. Bundesstaat der USA degradiert. Das ist doch alles Realsatire. Entschuldigung. An einer Stelle aber gebe ich Ihnen recht und dann machen wir die Brücke über den Transatlantik, über den Atlantik nach Europa. Dieser Präsident im zweiten Anlauf wird hoffentlich dazu führen, dass die Europäer sich, Entschuldigung, jetzt benutze ich das Wort selber, sich ehrlich machen, dass sie sich auf die USA nicht länger verlassen können, dass sie endlich etwas tun müssen, um sich selber zu verteidigen. Ein Teil dieser Einsicht ist in der ersten Amtszeit Donald Trumps gewachsen und dann auch wieder ein bisschen eingeschlafen, ist mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder erwacht und ich glaube jetzt schon ziemlich klar da, das geht nicht so schnell, aber immerhin, in diesem Bundestagswahlkampf haben zumindest einzelne Vertreter erkannt, dass die Europäer viel mehr tun müssen, um sich selbst zu verteidigen, ihr Modell aufrechtzuerhalten und das meine ich militärisch, wie aber auch, wenn man so will, haltungsmäßig, intellektuell, wirtschaftlich, also in einem umfassenden Sinne Europa zu werden, was immer das dann ganz genau ist, das muss man halt auch unter sich ausmachen, aber es wird unfassbar teuer werden und immerhin, Entschuldigung, Robert Habeck, da bin ich bestimmt nicht der größte Fan von, der hat das jetzt mal gesagt, dass es so viel teurer werden wird, Europa zu bewahren, auch in Konkurrenz, in Schutz vor den USA unter einem Präsident Donald Trump ab kommenden Montag.
Ja, aber ich meine, leider ist das so, dass ich, nachdem ich eben Trump verteidigt habe, werde ich jetzt die AfD verteidigen und damit sozusagen mein Seelenheil wirklich für die nächsten paar Äonen hier aufs Spiel setzen. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass man in Europa, wenn man sich wirklich unabhängig macht von Amerika und nicht mehr setzt auf den amerikanischen Atomschirm, dass man sich in Europa gegen Russland auf Dauer konsolidieren kann. Das glauben Sie doch nicht wirklich, sondern dass natürlich, wenn es wirklich so ist, dass die Amerikaner sich zurückziehen, man sich nicht mehr auf den amerikanischen Schutz verlässt, wird man irgendeine Form von, noch ein schreckliches deutsches Wort, Sicherheitsarchitektur finden müssen, die Russland mit einschließt. Sorry, so wie Sarah Wagenknecht es sagt und so wie es im Prinzip auch die AfD sagt. Denn auch hier gilt das andere, dass das Denken von gestern führt in vielen Fällen heute nicht mehr zum Ziel. Und der böse Vorteil dieser ganzen Populisten ist, dass sie einfach radikal neu sich zu denken trauen und sagen, das, was wir hier gemacht haben, das funktioniert einfach nicht. Wir müssen in der Zukunft gucken, dass wir zusammen mit Russland eine Sicherheitsarchitektur in Europa schaffen. Kann sein, dass es trotzdem mehr kostet. Kann sein, dass man trotzdem dem Russen nicht richtig traut. Aber diese Dichotomie, dass wir jetzt alleine gegen die Russen stehen, das glauben sie doch wohl selbst nicht.
Naja, was heißt eine Sicherheitsarchitektur mit Russland? Ja, Russland ist ein geografischer Fakt. Wladimir Putins Angriffslust und Militarismus und, wie soll man sagen, Autokratismus ist auch ein Fakt. Warum nicht mit Russland eine Sicherheitsarchitektur machen? Vorausgesetzt, Russland würde aufhören, Krieg zu führen. Finde ich schon mal einen guten ersten Schritt in die neue Sicherheitsarchitektur. Solange das aber nicht der Fall ist, solange sie immerzu fortwährend gewahr sein müssen, dass Wladimir Putin aus welchen Gründen auch immer das nächste Land angreift, werden sie eine Sicherheitsarchitektur zuvorderst erstmal bauen müssen gegen Russland. Das übrigens leugnet die AfD. Und das leugnet das Bündnis Sarah Wagenknecht. Zum Beispiel Alice Weidel, wenn Sie die fragen, Frau Weidel, Sie wollen die Wehrpflicht einführen, steht in Ihrem Wahlprogramm. Frau Weidel, Sie wollen die Bundeswehr aufrüsten, steht in Ihrem Wahlprogramm, ohne dass das kosten soll. Aber das würde schon sicherlich deutlich kosten, so wie Sie das da beschreiben. Und dann fragen Sie, gegen wen eigentlich? Landesverteidigung, gegen wen? Da kann sie nicht antworten. Sie ist nicht in der Lage zu sagen, ja, naja, klar, gegen mögliche Angriffe aus Russland muss es Landes- und Bündnisverteidigung geben. Das kann sie, das bringt sie nicht über die Lippen. Und dann hätte man nachfragen müssen, naja, meinen Sie Benelux?
Dänemark?
Dänemark?
Ja, aber...
Das kann übrigens die Linkspartei auch nicht formulieren und das BSW auch nicht. Die können aus ihrer, keine Ahnung, woher rührenden, naiven Sicht aus Russland nicht raus. Und das Einzige, woran sie sich festhalten können, ist, die Bundeswehr muss stark sein und wir sind anti-amerikanisch. Das ist so performativ ein Widerspruch, dass es eigentlich nicht wählbar ist.
Ja, aber also, sie sehen,
allein deshalb nicht
sie sehen
ist.
Aber, dass in Osteuropa immer mehr Leute gewählt werden, populistische Regierungen, die auf irgendeine Weise pro-russisch sind oder zumindest nicht so anti-russisch sind, wie die Grünen uns hier gerne hätten. Und Herr Kickl, der jetzt in Österreich Kanzler wird, ist auch nicht so antirussisch, wie man sich
Standleitung in den Kreml
so vorstellt. Und das ist doch das Interessante daran.
Kreml-Kickl.
Und jetzt war gerade AfD-Parteitag, jetzt sind wir dann bei der AfD und bleiben da auch. Und Alice Weidel hat ihre Rede gehalten, die ich allen Leuten nur empfehle, sich mal im Internet anzugucken, weil das echt interessant ist. Ich hätte das früher nicht gemacht, jetzt mache ich das aber. Das ist irgendwie, wird es einem da so ein bisschen gruselig und man sollte sich auch eine warme Decke umlegen, denn
ja.
Ich habe angefangen zu frieren, als ich ihr zugehört habe. Und ich hoffe, das ist jetzt keine misogyne Bemerkung, denn wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte ich auch gefroren. Sie ist halt einfach eiskalt. Und das, was sie gesagt hat, war eiskalt. Und ich glaube, dass die AfD immer weiter zulegt. Je kälter und je irrer das ist, was die da sagen, desto mehr Stimmen bekommen die. Da ist ein Damm gebrochen. Der Damm der Vernunft.
Interessant, dass sie vorm Fernseher oder vorm Schirm dasselbe Gefühl hatten mit der Kälte, die bei dieser wirklich enthemmten Rede sich verbreitet hat, wie die Kollegen, die für uns im Saal waren als Reporter, die auch berichteten, dass sie echt angefangen haben zu frieren und dass sie vor allen Dingen das Gefühl hatten, hier baut sich eine Stimmung auf, die sich auch total physisch gegen die anwesenden Journalisten zu richten begann. Also so, dass man sagt, dass sie angeguckt worden seien aus den hinteren Reihen der Delegierten, die sich dann irgendwie umgedreht hätten zu den Journalisten, die dahinter wiederum postiert waren. So von wegen, euch kriegen wir auch noch. Hört mal schön zu, was euch blüht. Da vorne die Alice schenkt es euch jetzt ein. Das muss schon echt krass gewesen sein. Und ich habe sie ein paar Tage vorher, an dem Tag, an dem sie mit Elon Musk ihr Hangout auf Twitter X hatte, hier interviewt. Und sie war beim Reinkommen irgendwie total freundlich unter der Maske, die man dann ja machen muss. Ein bisschen war freundlich, plauder, plauder und so weiter. So, als ich mich beim Reingehen zum Interview gefragt habe, ist das jetzt die echte Alice Weidel? Oder die, die man dann gleich zu Gesicht bekam, eiskalt, herablassend, echt so, ich erkläre es Ihnen nochmal, Herr Blome, Sie sind echt so ein Vollpfosten, das ist ja echt schrecklich. Also die ganze Körpersprache war wirklich krass und böse, wie ich fand, so habe ich es empfunden. Und ich frage mich immer noch, was ist jetzt die echte Alice Weidel? Die, die man im Fernsehen dann gesehen hat oder bei YouTube, das ist inzwischen weit über 1 Million Mal angeschaut worden, dieses Interview, was ich da geführt habe. Oder die Alice Weidel aus der Maske, die nett plaudern konnte über alles Mögliche, also einfach ganz normal, wie bei einem Tee trinken.
Ich glaube, es gibt zwei, weil wenn Sie Instagram sich angucken, wo sie sich mit ihrer Lebensgefährtin ja zeigt und inszeniert, und das sage ich jetzt deshalb, weil sie es tut, das ist quasi öffentlich, man macht jetzt hier keine unanständigen Outings sozusagen draußen, was das Private angeht oder so, das sind ganz fröhliche Frauen. Das ist wirklich lustig, ich meine, also ich mache das jetzt nicht despektierlich, ich meine das jetzt wirklich ohne jeden Sarkasmus, ohne Ironie, ohne Polemik, weil mir das nicht zusteht. Es ist objektiv so, dass wenn Sie den Instagram-Account sich angucken von Ihrer Lebensgefährtin oder von ihr, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe kein Instagram, aber ich habe mir das mal zeigen lassen neulich von jemandem, der Instagram hat. Das sind zwei lustige, fröhliche Frauen, die lustige Sachen machen, die da irgendwie so das machen, was alle Leute auf Instagram machen. Die singen im Auto und fotografieren sich gegenseitig im Urlaub und keine Ahnung und so. Und da hat die auch ganz andere Klamotten an. Da hat Alice Weidel auch nicht diesen komischen dunkelblauen Deutsche Bank Blazer an, den sie sonst da immer trägt, sondern da sieht die irgendwie aus wie eine nette, hübsche Frau. Das ist wirklich echt interessant. Also offensichtlich hat sie diese Kälte im Repertoire. Aber es ist nicht ihre ganze Persönlichkeit. Ich meine, for better or for worse, vielleicht spricht das ja auch für sie, keine Ahnung. Inhaltlich muss man ganz kurz sagen, jetzt mal weg von diesen persönlichen Sachen, inhaltlich ist es natürlich schon irre, was sie sagt und in welchem Maße das nicht dazu führt, dass die AfD weniger Zuspruch bekommt, sondern noch mehr. Und da meine ich jetzt gar nicht, dass Hitler Kommunist war. Das ist einfach doof und lächerlich. Und darüber will ich jetzt gar nicht reden. Sondern inhaltliche Sachen, die sie sagt, was sie sich so vornimmt, wie sie Politik machen will. Es schadet der AfD überhaupt nicht, sondern es nützt ihr.
Ja, so ein letzter Rekurs auf dieses Interview. Habe ich das versucht, mal auf einen Punkt zu führen, wo es um Interessen von Arbeitern und Angestellten geht. Also ganz sachlich, banal, was hat die AfD, was hat Alice Weidel in Sachen Arbeitsmarktpolitik vor? Antwort, ausweislich des Wahlprogrammes, eine drastische Kürzung beim Arbeitslosengeld, also dem Geld, 60% von ihrem letzten Netto, das sie kriegen am ersten Tag ihrer Arbeitslosigkeit. Drastische Laufzeitverkürzung, das heißt, sie fallen viel schneller, wenn es nach der AfD geht, in Hartz IV bzw. Bürgergeld, und das ist dann wirklich wenig Geld, als nach geltendem Recht. Sie müssen viel länger gearbeitet haben, um eine gewisse Dauer Arbeitslosengeld zu bekommen, also den Anspruch zu erwerben. Für 2 Jahre Arbeitslosengeld müssen Sie im Moment 4 Jahre gearbeitet haben zuvor. Bei der AfD sind es 39 Jahre. 39 Jahre arbeiten, um 2 Jahre Arbeitslosengeld zu bekommen, falls es sie trifft. Das ist für Millionen Leute faktisch eine echte Bedrohung, die jetzt um ihre Arbeitsplätze aus Gründen bangen müssen. Da hat die Frau überhaupt nicht geantwortet. Sie hat mir immer erzählt, dass sie die Ausländer aus dem Bürgergeld rausschmeißen will. Und das mal bla bla bla. Sie hat ich habe, glaube ich, 3-mal nachgefragt. Entweder wusste sie das alles nicht, kann gut sein, ist ja auch pups egal, was in diesem Programm steht. Oder aber, sie wusste es, hat aber erkannt, heute ist kein guter Tag, über einen Arbeitslosen Angst zu machen. Und hat sie einfach was anderes gesagt. Und das kann sie machen und sich letztlich, wie ich fand, ein Stück weit auch zu entlarven. In den Umfragen steigt sie weiter. Also ich verstehe das jetzt nicht mehr so richtig.
Ja, aber das Beispiel, was Sie da nennen, ist doch ein gutes Beispiel deswegen, weil es da nicht um Moral geht oder um gute Sitten oder richtige Worte oder Kulturkampf, also sozusagen um diese ganzen Metaebenen, die ja sonst auch in der Politik oder im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen. Ja, wie sind wir zu den Ausländern praktisch, wie sind wir zu den Schwulen und zu den Frauen und so sozusagen, sondern hier geht es ja um die materiellen Interessen der Menschen selbst. Und wo man merkt, oh, das checken die irgendwie gar nicht. Oder es ist ihnen ganz egal. Oder da fragen die gar nicht danach. Oder das glauben sie nicht. Oder das wissen sie nicht. Oder das interessiert sie einfach nicht. Kurz und gut, Inhalt spielt offensichtlich überhaupt keine Rolle. Das bedeutet, die Menschen wählen dann die AfD oder sind ihr zumindest jetzt in den Umfragen zugeneigt, weil ihr Überdruss gegen die herkömmlichen Politiker so groß ist, dass sie nicht mal fragen, was würde eigentlich die AfD für mich persönlich bedeuten. Das ist ja eigentlich das Irrsinnige. Das heißt, der Legitimationsverlust der herkömmlichen Politik ist so allumfassend, dass die Leute selbst eine Partei wählen würden, die ihnen im Zweifel echt schaden würde. Das, wenn Sie noch einen besseren Beweis haben wollen, irgendwie wie am Arsch unser System ist, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen.
Augstein, Sie haben einen Punkt, aber Sie ziehen den falschen Schluss, wenn ich das sagen darf. Ja, die AfD ist für die Interessen vieler, um nicht zu sagen der meisten ihrer Wähler, mindestens mal für die materiellen Interessen, das Gegenteil von gut, das Gegenteil von dem, was diese Menschen sich von der AfD erhoffen. Sie erhoffen sich ja zum Beispiel Ruhe, Schutz vor großer Veränderung, großem Umbruch, großem Tumult, gerade in Ostdeutschland, weil man das einmal im Leben, zumindest die entsprechend Alten, schon mal erlebt hat, wie sich alle Verhältnisse plötzlich verändert haben und was das dann für den Einzelnen an Druck auch bedeuten kann. Also die Partei, die den Menschen erfolgreich vermittelt hat, wir sorgen für Stabilität, keine Sorge, du musst dich nicht verändern, nein, wir können das so bewahren, wie es ist und was immer da draußen passiert, ist uns vollkommen egal. Liefert in ihrem Programm in Wahrheit maximale Disruption. Raus aus dem Euro, Überwindung der NATO, raus aus der EU mehr oder minder direkt und schnell. Einführung einer Goldwährung, weg mit allem Klimaschutz. Aber eben auch bei Arbeitsmarktpolitik drastische Verschärfungen für Arbeiter. Und dann Vermögensteuer weg, Erbschaftssteuer weg, Grunderwerbsteuer weg, Soli weg. Das heißt, das ist eine radikale, grundstürzende Veränderung. Wir hätten eine andere Republik, aber die Leute erhoffen sich Ruhe und Stabilität. Also den Widerspruch lösen Sie jetzt auf im Sinne von, guck mal, wenn die Leute trotzdem wählen, die AfD, dann muss das System, dem sie den Rücken kehren, wirklich im Eimer sein. Und ich würde sagen, nein. Die Leute, die so gegen ihre eigenen Interessen wählen, bereit sind zu wählen, sind in etwa dasselbe wie jemand, der bereit ist, sich in den Fuß zu schießen.
Ja, aber sie pathologisieren es. Das heißt, ihre einzige Erklärung ist, die sind im Prinzip verrückt und nicht zurück.
Nein, nicht verrückt. Nein. Ich pathologisieren im Sinne von Krankheitszuschreibung kein Stück. Aber sie haben offenkundig noch nicht erkannt, was es für Folgen hätte, wenn diese Partei wirklich regiert.
Gut, das heißt, sie glauben, dann ist es Informationsdefizit. Sie meinen die Leute, Entschuldigung, da müssen Sie jetzt schon ehrlich sein. Sie erklären es sich also damit, dass die Leute im Prinzip zu doof sind oder sich zu wenig informieren, also uninformiert sind.
Also ein Teil ist bestimmt sich der Tragweite dessen, was die AfD wirklich tun würde, wenn sie könnte, nicht bewusst. Einer weiteren Gruppe ist das egal, weil sie sich sicher fühlt vor diesen Veränderungen, die dann kämen. Aber unbedingt möchte, dass hier alle Ausländer rausfliegen. Die Gruppe gibt es bestimmt auch.
Ich würde nämlich, weil das, ich finde es wichtig und gut, dass wir über dieses Thema jetzt sprechen. Denn ich habe die Nase voll davon, über die AfD und diese ganzen populistischen Parteien vom moralischen Standpunkt auszureden. Es kotzt mich an, ich will es nie wieder hören. Ich finde, alle sollten auch damit sofort aufhören. Und nach der Niederlage von Kamala Harris in Amerika weiß man auch, warum man aufhören sollte. Wenn man immer nur sagt, wer Trump wählt, wählt das Ende der Demokratie. Und damit kann kein Mensch was anfangen. Das ist total abstrakt und total unsinnig. Dann sagen die Leute irgendwann, weiß ich jetzt auch nicht. Und was bedeutet das eigentlich? Und Trump sagt praktisch, wählt mich und ihr werdet reich, glücklich, jung und schön. Und Kamala Harris sagt, wählt ihn und es ist das Ende der Demokratie. Weiß ich auch nicht. Da würde ich wahrscheinlich auch lieber Trump wählen bei den Versprechungen. Ja. Also worauf ich hinaus will, ist, stellt die AfD mit ihren inhaltlichen Positionen. Redet nicht darüber irgendwie, dass es unanständig ist, was die AfD will. Scheißegal, unanständig. Sag einfach, wenn du sie wählst, willst du eine Partei, die dir persönlich ans Leder will. Willst du das wirklich? Das ist die beste Methode, sich mit so einer Partei auseinanderzusetzen.
Richtig. Gleichwohl muss man jetzt zur Kenntnis nehmen, dass das seit geraumer Zeit auch schon probiert wird. Das ist jetzt nicht ganz neu. Also ich habe jetzt das Rad nicht in diesem Interview nicht neu erfunden.
Aber die gesamte öffentliche Diskussion ist, wer Nazis wählt, ist selber ein Nazi. Entschuldigung, das ist immer noch der Standpunkt sozusagen. Also bei Spiegel Online, die ganzen Kolumnen sind alle rauf und runter, wer Nazis wählt, ist selber Nazis. Wo ich sagen würde, das hat so einen Bart, ey, ich höre die Bartwickelmaschine im Keller rasseln. Niemand interessiert sich dafür. Nazi, Schmazi, das Thema ist durch. Du kriegst die Leute so nicht.
Naja. Wie gesagt, in Österreich ist gerade jemand, auf den dieser Begriff wirklich zutrifft.
Ja, aber eben, das können Sie doch sehen.
Könnte drauf und dran sein. Ja, man sollte es trotzdem nochmal beim Namen nennen. Es ist nicht durch. Dieses Kapitel ist niemals durch. Aber Klammer zu, ich habe ja Ihren Punkt verstanden und im Prinzip teile ich ihn ja. Es hat nicht wirklich funktioniert, sie auf diese Art und Weise bei ihren Wurzeln und ihren geheimen Machtgelüsten zu stellen. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass das andere, inhaltliche, programmatische, was habt ihr da eigentlich vor? Was würdet ihr machen, wenn ihr könntet? Und was würde das für dich, mich und alle anderen so bedeuten? Und nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, die dann Angst haben müssten, aus dem Land zu fliegen, einfach weil sie Migrationshintergrund haben. Und zwar ein Beispiel nur. Die AfD will, dass es weniger Abtreibungen gibt und fordert darum und würde umsetzen, laut Wahlprogramm, dass jeder schwangeren Frau, die zur Konfliktberatung kommt, um sich, wenn man so will, den Schein zu holen, den es braucht für eine Abtreibung, Bilder ihres Embryos gezeigt werden, Ultraschallbilder. Nochmal hier, guck mal, das ist und so weiter. Und dann fragt man sich ja, wozu machen die das? Was für ein Frauenbild steckt dahinter? Und das sollten sich vielleicht alle Frauen einfach mal fragen, die im Moment dabei sind, AfD zu wählen. Was für ein Frauenbild steckt hinter einer Partei, die sagt, wir müssen den abtreibungswilligen, verzweifelten Frauen nochmal richtig zeigen, wie ihr werdendes Kind ausschaut. Als wüssten die das nicht. Als würden sie sich nicht ohnehin schon schwer tun mit dieser Entscheidung.
Ja, gut. Da haben die noch so ein Thema am Wickeln, ganz besonders widerliches, finde ich, wo also meine Abneigung schon wieder sehr, sehr stark wird und auch mein Bedürfnis sozusagen Witze zu machen über die AfD auch gleich wieder auf Null zurückgeht, denn das ist, da kann man keine Witze mehr machen. Das ist einfach widerlich. Aber trotzdem, ja, das ist mein Punkt. Man muss die Populisten inhaltlich stellen und nicht atmosphärisch sozusagen, weil das eh keinen Sinn hat. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort ist, man muss gegen die starke populistische Emotion eine andere Emotion setzen. Das hatten wir hier schon ein paar Mal, das Argument. Das Interessante ist, wir haben darüber schon ganz oft geredet, das Zitat von Chantal Mouffe ist schon Jahrzehnte alt, aber komischerweise gelingt es den etablierten Parteien überhaupt nicht. Finden Sie, dass Herr Scholz eine starke, emotionale Geschichte zu erzählen hat? Oder Herr Merz? Ehrlich gesagt, nicht mal der Problembär Robert Habeck hat eine starke emotionale Ansprache, sondern hat immer nur diese komische Knautschgesicht, irgendwie so, es wird total schwierig, aber irgendwie schaffen wir das schon zusammen und so. Und das glaubt ihm inzwischen auch keiner mehr, weil er handwerklich zu schlechter Politik geliefert hat.
Olaf Scholz sendet eine emotionale Botschaft. Finden Sie den Fehler in diesem Satz? Ja, natürlich. Ja, stimmt. Aber eine Sekunde nochmal zurück. Stellen wir die AfD doch mit ihren programmatischen Inhalten. Ist dann nicht ganz so leicht. Als Frau Weidel auf der Parteitagsrede dann gesagt hat, dass sich vielleicht auch ein bisschen davon hat tragen lassen, wir werden alle Windmühlen, alle Windanlagen niederreißen, diese Windmühlen der Schande, alle werden wir sie niederreißen. Wurde sie hinterher im Interview bei uns, hat ein Kollege geführt, großartiges Interview auch, gefragt, alle Windmühlen, das sind 30.000 Stück, wie machen Sie das denn? Und dann sagt sie, nein, nicht alle. Nein, nur die da in diesem Grimms Märchenwald entstehen sollen. Sodass man sich fragen musste, du willst nicht alle, wie du gesagt hast, Windmühlen niederreißen, sondern nur die, die noch gar nicht stehen, die 18. Ja, dann redet die einfach weiter. Die redet einfach weiter. Und in ihrer Blase wird ihr, und die Blase ist ganz schön groß inzwischen, echt applaudiert. Die hat auch auf die Geschichte mit dem Arbeitslosengeld kein Stück geantwortet. Und Jubelstürme bekommen. Fallen ihrer Blase. Also stell sie bei den Inhalten, ja meinetwegen, Häusper, wenn es noch verfängt.
Blome, Ihnen zuzuhören, ist doch immer wieder eine Freude, sozusagen sich im Lichte Ihrer Weisheit zu sonnen. Sie sollten das alles mal in einem Buch zusammenfassen, oder?
Aber das wissen Sie doch, Kollege Augstein. Jetzt machen Sie mich. Jetzt werde ich verlegen. Rot vor Scham. Jetzt werde ich verlegen.
Verlegen. Der Kollege, denn sein Buch, liebe Leute da draußen, das Buch des, ich darf es ja sagen, denn ich habe da keine Aktien drin, das Buch des Kollegen Blome erscheint am kommenden Mittwoch und es heißt Falsche Wahrheiten, 12 linke Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen, erscheint am Mittwoch, ja, mit einem Foto des Kollegen Nikolaus Blome, darunter Spiegel-Bestseller-Autor, so ein rundes Foto. Und ich habe mal geguckt, das ist ganz interessant, es gibt diese sehr, sehr berühmte Psychologin Stefanie Stahl, ja, die macht so Bücher, so bin ich eben, jeder ist beziehungsfähig, das Kind in dir muss Heimat finden. Das Cover sieht genauso aus wie das vom Kollegen Blome. Tja, warum?
Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Die Kollegin ist eine wirkliche Bestseller-Autorin mit einer irren Reichweite. Insofern, ja, schön. Schicke aber hinterher, lieber Kollege Augstein, für diese liebevolle, gleichwohl ein wenig vergiftete Werbung werde ich Sie in der zweiten Auflage aus der Danksagung streichen. Denn da stehen Sie.
Ach Quatsch, echt?
Ja.
Und wenn ich das gewusst hätte.
Eben.
Gut, kauft es, Leute. Lest es, Leute. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann, danke und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.